Als ich 13 war, wollte ich unbedingt Thai-Boxen lernen. Dann bin ich zum Probetraining gegangen, habe mich vermöbeln lassen eine Stunde lang und konnte mich 3 Tage lang nicht bewegen. Man generell dachte, Alter, die haben mich alle dort nur ausgelacht, habe mich urunwohl gefühlt und bin nie wieder hingegangen. 20 Jahre später circa, habe ich mir gedacht, ach, in meinen 30ern, jetzt fange ich wieder an. Muss auch irgendwie mithalten mit der Jugend. Bin in diverse Gyms gegangen, bin wieder vermöbelt worden von deutlich jüngeren Typen, habe mich wieder ein paar Tage nicht bewegen können und habe mir gedacht, ah scheiße, irgendwie fühle ich mich da nirgends so richtig wohl. Bis ich zu Ronin Athletics gekommen bin. Da habe ich ihn René kennengelernt. Einen Coach, ich habe nicht viel über ihn gewusst, super herzlich, super nett, sofort auf mich zugegangen, auf meine Knieprobleme und was auch immer ich da zu bekritteln hatte, war alles kein Problem. Er hat gesagt, ja, passt schon, jetzt mach einfach und lauf einmal ein paar Runden und fang an. Habe mich super wohl gefühlt und mir gedacht, okay, irgendwie, das ist ein netter Typ. Passt nicht zu dem Klischee von den ganzen harten Dudes, aber wahrscheinlich ist es einfach ein netter Dude von dem an. Ist er nicht. Staatsmeister, Europameister, Weltmeister, diverse Titel hat er, habe ich später erst erfahren. Bin immer noch öfter und regelmäßig bei ihm und habe mir gedacht, ich muss diesen Typen einfach gescheit kennenlernen und zu uns in den Podcast holen. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause und ich bin mega happy, dass du da bist, René. Hi.
Hi, freue mich, dass du mich eingeladen hast.
Freut mich, dass wir es geschafft haben. Ich meine, du bist super busy. Bei Ronin Athletics geht es auch drunter und drüber, was ich so mitbekommen habe. Wo bist denn du eigentlich aufgewachsen?
Ich bin damals im 5. Bezirk aufgewachsen.
Fünften?
Genau, ja.
Cool, da habe ich wohnt eine Zeit lang. Liebe ich.
Wo?
Fünfte Ecke, 12. also Bräuhausgasse.
Bräuhausgasse.
Und ich finde, das war geil, weil der 12. ist ein bisschen schon Ghetto noch, 5. ist ein bisschen Bobo und so der Mix, finde ich, war geil.
Kommt davon, wo du bist im 5.
Ich glaube auch, dass es irgendwie von den 90ern anders war als halt jetzt. Ne?
Ja, ganz sicher. Ja, ursprünglich stamme ich aus Ungarn. Meine Großeltern sind hergeflüchtet und wir haben im 20. Bezirk gewohnt. Dann sind meine Eltern in den 5. gezogen und ja, und dort bin ich halt aufgewachsen. Up and Downs erlebt. Krasse Kindheit gehabt, schwere Kindheit und ja, die hat mich geprägt bis heute. Und ja, so habe ich auch das Thai-Boxen dann entdeckt.
Was würdest du sagen, warum schwere Kindheit?
Schwere Kindheit, ob man es glaubt oder nicht, ich war ein kleines, also ich wurde oft gemobbt und gehänselt.
Wirklich?
Ja, voll. Glaubt man heute fast gar nicht. Und ja, das hat mich dann eigentlich dazu gebracht, dass ich dann über einen kleinen Zwischenfall ins Thai-Boxen gekommen bin. Da hatte eine Freundin von mir, das war die Tochter von dem Besitzer des Studios und ja, da habe ich ihr mal geholfen. Da ist sie quasi belästigt worden von einem anderen Jungen. Und da bin ich einfach nur dazwischen gegangen. Und ja, sie hat mich halt dem Vater vorgestellt und der hat mich dann ins Studio geholt und ja, so ist die Liebe zum Thai-Box entstanden.
Also ich kann mir erstens mal gar nicht vorstellen, dass sie dich gemobbt haben. Ich kenne dich halt nur in der jetzigen Version, dass sich das wer getraut hat. Also okay, das heißt, du bist einfach so durch Zufall auf das Kampfstudio oder auf das Sportstudio und auf die Kampfsportthematik halt gekommen. Hast du dort zum Thai-Boxen angefangen?
Genau, ja.
Und bist dann dabei geblieben?
Genau, da bin ich sehr lange dabei geblieben, genau. Über 20 Jahre. Und dann bin ich kurz ins MMA geswitcht. Habe meine 6 Kämpfe gemacht und habe aber auch schon sehr früh mit Jiu-Jitsu begonnen. Da habe ich einen sehr guten Trainer kennengelernt, den Lincoln Rodriguez, der jetzt übrigens auch in meinem Studio unterrichtet für mich. Hat sich eine gute Freundschaft entwickelt und ich habe halt einen Kontrast gebracht oder eine Abwechslung zum Thai-Boxen. Weil es wird halt, wenn du gedrillt bist, nonstop auf Kämpfen, 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 brauchst du mal eine Abwechslung. Und das war ein guter Ausgleich. Und hat mich dann auch auf Trainings neue Ideen gebracht, was auch immer, neue Methoden.
Gibt es das Studio, wo du damals angefangen hast, als Teenager, gibt es das immer noch?
Ja, das war 1996 im Citydome, ist auch im 5. Bezirk.
Ja?
War genau um die Ecke von mir.
Wie hat dein Umfeld damals reagiert? Ich kann mich erinnern, als ich ein Teenager war, also mit 13, das war in den 2000ern, als ich gegangen bin zum Thai-Boxen. Also ich glaube, ich habe es meinen Eltern nicht einmal gesagt, weil irgendwie das war nicht so ein guter Ruf. Ja. So wie Deutschrap, es war alles heimlich vor den Eltern. Wie war das 1996?
Sagen wir es mal so, meine Eltern haben es nicht ernst genommen, wo ich gesagt habe, ich würde das gerne mal probieren. Und wo sie dann gemerkt haben, ich will eigentlich dahinter bleiben und will das unbedingt machen, waren sie sehr strikt dagegen. Ja, also wie soll ich das sagen, meine Familie ist sehr streng gegen Gewalt und sowas. Und damals war das halt nicht so wie heutzutage, dass man auf alles aufpassen muss, was man heutzutage macht. Und ja, wie gesagt, dann lange auf sie eingeredet, ich wollte es unbedingt machen. Und dann haben sie mich mal hingeschickt, dann haben sie mir erlaubt, meine Mutter war auch dabei. Und ja, so ist das dann entstanden.
Finde ich eh der richtige Ansatz, oder? Ich meine, wir müssen auch nicht alles checken, was unsere Kinder machen, aber man kann einmal mitgehen und versuchen, es zu verstehen, oder? Es ist ja normal, dass man nicht immer alles versteht, was die nächste Generation sich da vorstellt. Du warst jetzt ein bisschen mit Mobbing und diesen Themen betroffen. Wie war das damals? Bist du im Captain, so wie bei Karate Kid? Hat sich das denn geändert? Weil,
ja, ich habe mich echt so ein bisschen identifiziert mit dem Karate Kid-Typen, ja. Aber wie gesagt, ich habe es still und heimlich gemacht. Ich habe es ehrlich gesagt niemandem erzählt. Und es ist eigentlich heutzutage auch, wenn mich Leute fragen, hey, warst du nicht mal Boxer, ich kenne dich von irgendwo, sage ich immer, nein, du musst dich verwechseln. Ich halte das ja sehr privat. Ich bin sehr bodenständig, sagen wir so.
Weil ändert sich was, wenn die Leute wissen, dass du fighten kannst?
Nehme ich mal an, ja. Aber ich halte mich ja sehr gerne im Hintergrund. Früher habe ich so gefeiert, wenn die Leute mich erkannt haben oder Fotos machen wollten, irgendwelche Autogramme wollten oder mich erkannt haben, generell durchs Kämpfen, was manchmal mit blauen Augen und Katze nicht sehr schwer war. Aber wie gesagt, ich halte mich ja im Hintergrund. Ich bin ja dieses Camouflage-Typchen.
Also hast du es nicht ausgenutzt, um gleich einmal im Umfeld allen klar zu machen, wer jetzt der Chef ist?
Also als Teenager? Überhaupt nicht. Aber sagen wir so, ich laufe nicht von Problemen weg, aber ich stelle mich auch den Problemen.
In der Kampfsportszene selber, gab es da in den 90ern voll den Zusammenhalt? Hast du da irgendwie eine coole Family gefunden, mit denen man das macht?
Früher war das alles ganz anderes heutzutage. Es gab nicht so viele befreundete Gyms. Wo ich begonnen habe, gab es 5 Stück in ganz Wien. Mhm. Also es war eigentlich relativ schwer, einen Anschluss zu finden. Und man hat eher die Leute am Sandsack geschickt oder im Training nicht richtig beobachtet oder was auch immer. Und ja, ich dürfte rausgestochen sein durch Biss und was auch immer. Und ja, so hat sich das dann eigentlich entwickelt.
Aber gab es dann coole Leute, coole Coaches oder andere Leute, die halt ein bisschen fortgeschrittener waren oder so, wo sich eine Szene entwickelt hat? Ich vergleiche das ein bisschen mit Hip-Hop. Und bei der Hip-Hop-Sache gab es immer wieder so kleine Grüppchen, aber nie wirklich einen Zusammenhalt aus der Szene. Immer wieder, dass man glaubt hat, es passiert jetzt etwas. Aber schlussendlich viel zu viele Egos und was weiß ich. Und dafür, dass Österreich so klein ist und Wien so klein ist, für mich nicht verständlich eigentlich. Ich weiß nicht, wie es in der Kampfsportszene ist.
Ja, das ist eigentlich das war eigentlich so, es gab die Elite-Truppe, da gab es mal sehr, sehr lange nichts und dann kamen die Normalsterblichen. Ja. Und wenn du es geschafft hast, rauszustechen, dann bist du in einem Aufnahmeverfahren, sagen wir mal, durch Sparring, durch Biss und was auch immer, wie sehr du es wirklich willst, halt aufgenommen worden. Und ja, damals, er war wie ein Vater für mich in dem Sport, da war Confidantia, der begleitet mich eigentlich fast seit Tag 1. Und ja, er ist halt auf mich aufmerksam geworden und hat mich dann zu sich geholt ins Team. Und ja, seitdem hat sich dann eine starke Freundschaft entwickelt und war eine richtig geile Zeit mit ihm.
Und dann bist du dranbleiben, immer dranbleiben, immer hast gleich das Ziel gehabt, okay, ich möchte eigentlich all diese Titel haben, die du jetzt hast, oder?
Nein, eigentlich bin ich ehrlich, ich wollte nie kämpfen wegen irgendwelchen Titeln, irgendwelchen Ruhm oder Geld, was auch immer. Mir war es nur wichtig, ich wollte mich immer mit den Besten messen und wollte einfach schauen, wie gut ich wirklich bin, ob ich wirklich so gut bin, wie alle denken. Das war für mich das Wichtigste. Die ganzen Titel und die Anzahl der Kämpfe und meine Statistik, was auch immer, das ist mir bis heute ehrlich gesagt gleichgültig.
Es ist nie länger als nie langfristig gedacht, nie so, ich möchte in ein paar Jahren dort sein, sondern immer, ich möchte jetzt, also war immer die Motivation, jetzt mit dem Besten oder mit den nächstbesseren dich zu messen quasi.
Genau, ja.
Um besser zu werden.
Genau.
Irgendwann muss man sich aber überlegen dann als Teenager, oder? Ich meine, du hast es dann mehrere Jahre gemacht, aber irgendwann wirst du ja dann auch denken, okay, ich muss irgendwie auch Geld verdienen, ich muss irgendwas aus mir machen, wird es das kämpfen, wird es das nicht? Oder kam die Frage nie auf, was du dachte, es wird immer nur neben dem Job sein?
Sowohl als auch, aber mir war es auch persönlich immer sehr wichtig, dass ich eine Ausbildung nebenbei habe, wo ich sage, Plan B, wenn mal was schief geht, sollte ich mir irgendwas brechen oder irgendwas reißen und eine längere Auszeit habe, dass ich halt eine Ausbildung in der Hand habe. Und so habe ich die HTL abgeschlossen, die Matura. Und ja, das war halt meine Ausbildung und dann mein richtiger Startpfiff, wo ich gesagt habe, jetzt starte ich durch.
Das heißt, das hast du nebenbei gemacht, damit du auf jeden Fall einen Job und eine Ausbildung im Kasten hast. Aber ich nehme an, zu dem Zeitraum, wenn es das die Richtung 18 plus minus, hast du schon gewusst, beim Kampf hast du einige Chancen oder nicht nur mit dem nächstbesten dich zu messen, da wirst du schon einige Sachen gewonnen haben.
Bis dahin habe ich schon einiges gehabt, ja. Ein bisschen was am Buckel, ein bisschen Erfahrung, ja.
Hast du irgendwann in der Zeit auch überlegt, irgendwie gab es Niederlagen oder Momente oder irgendwas, wo du gedacht hast, eigentlich vielleicht sollte ich die Finger davon lassen?
Es gab schon tiefe Punkte, ja, wo ich zum Beispiel das Gym gewechselt habe. Da habe ich dann kurz den Faden verloren. Das Sitzturm habe ich verlassen, da gab es Meinungsverschiedenheiten. Und der Lincoln, den ich vorher erwähnt habe, der hat mich dann ins Iron Fist geholt. Und da war das dann kurz, ja, die wollten mich als Kämpfer haben und als Trainer und es war dann sehr schwer, weil dort habe ich wirklich sehr viele Stunden unterrichtet. Da habe ich dann kurz den Faden verloren und auch den Biss. Und dann gab es mal eine Zeit, wo es geheißen hat, das Iron Fist will jetzt eine Elite-Gruppe bilden. Und hat der Lincoln dann mich angesprochen und gesagt, du solltest da dabei sein, du solltest diese Truppe eigentlich anführen. Und dann gab es eine Zeit, wo ich halt überlegt habe, soll ich nicht. Und ja, im Endeffekt haben dann sehr viele Leute auf mich eingeredet, Motivatoren, was auch immer, Mentoren. Und ja, da habe ich mich nochmal entschieden, noch einmal Gas zu geben. Und ja, das war dann eigentlich der Punkt, wo ich dann die härtesten und besten Kämpfe geliefert habe.
Heißt, beste Kämpfe auch immer zu gewinnen? Oder gehört es auch dazu, dass du mal die eine oder andere Niederlage einstecken musst?
Für mich persönlich, das sage ich auch meinen Schülern, falls sie in den Kampf gehen, durch einen Sieg lernst du nicht wirklich was. Da hat alles gepasst. Erst wenn deine Hand nicht oben ist, sondern du verlierst, merkst du, wie sehr willst du das, spannt dich das an, bringt dich das in eine Tiefphase und erst dann beginnst du dein Training zu analysieren. Was hat nicht gepasst? Was kann man ändern? Wie kann man die Performance verbessern? Das war ja mein Blickwinkel.
Hast du das als Teenager auch gleich gecheckt? Ich nehme mal an, du wirst irgendwann auch verloren haben. Kannst du dich erinnern, bis zum ersten Mal
Ja, voll.
richtig eingesteckt hast und verloren hast?
Das stimmt, ja. Also es war für mich, ganz ehrlich, ich habe bei dem Kampf, das war mein fünfter oder sechster Kampf, den ich verloren habe. Also der sechste Kampf, wo ich das erste Mal verloren habe. Und da habe ich ziemlich grün und blau ausgeschaut. Meine Schienbeine waren komplett blau, überall Beulen. Und bin heimgegangen und habe mir gedacht, okay, es ist jetzt der Punkt, höre ich jetzt auf oder mache ich weiter? Und ich war am nächsten Tag sofort nach dem Kampf der Erste im Studio und habe gleich angefangen zu trainieren. Und ehrlich gesagt hat mir das ein bisschen das Feuer wieder entfacht. Also ich hatte nie wirklich so eine Downphase, wo ich sage, ich habe den Kampf verloren, jetzt höre ich auf. Also das gab es noch bei mir nicht wirklich.
Es klingt so, als ob es die Option gar nicht gegeben hat in deiner Wahrnehmung.
Bis zum heutigen Tag gibt es kein Verlieren bei mir.
Gibt es kein Verlieren?
Man lernt oder man macht weiter.
Es gab aber später mal die Situation, oder? Wo du auch überlegt hast, jetzt irgendwie, vielleicht trittst du einen Schritt zurück. Ich meine, du hast über 150 Kämpfe gehabt. Aber irgendwann hast du auch gedacht, ich meine, wir müssen ja nicht 1500 werden, oder? Irgendwann hast du gedacht, ich mache vielleicht einen Schritt zurück, vielleicht ein bisschen mehr Routine im Leben.
Ja, es gab dann eine Zeit, da bin ich auch ehrlich. Also früher, wenn man ein Kämpfer war, das hat man einen gewissen Status gehabt und man wurde auch dementsprechend behandelt. Und heutzutage gibt es mehr Kämpfer als Sand am Meer. Also man macht zwei Kämpfe und ist gleich der super Social Media Mensch. Und damals zu meiner Zeit, wo ich gekämpft habe, gab es das alles nicht. Also das heißt, wenn man den Namen gekannt hat, dann hat er schon Hand und Fuß gehabt. Und heutzutage kennt jeder jeden. Es reicht eine Story, die 17 Mal geteilt wird und jeder weiß schon, wer du bist. Das war früher halt anders und ich wollte einfach nicht in diese Schublade gehaut werden. Und für mich generell die ganzen Events, die Galas, die Leute, das war früher komplett anders als heute. Und ja, da gab es dann eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich will nicht in diese Schublade gehaut werden und jetzt tauche ich mal ein bisschen unter. Hab dann circa 2 Jahre nur für mich gelebt, trainiert und weiter unterrichtet und eigentlich nicht wirklich ans Kämpfen gedacht. Bis dann wieder ein Punkt gekommen ist, wo ich gesagt habe, es fehlt mir etwas. Und es war dann das Kämpfen, das mir gefehlt hat. Dann wieder neues Feuer entfacht und wieder weitergemacht.
Die 2 Jahre ist es sonst am Anfang gut gegangen?
Ja, ich habe mich halt sehr viel abgelenkt mit. Ich habe mich auf meine Schüler fokussiert. Ich habe ein sehr, sehr starkes Team gebildet. Und jeder hat so seine Aufgabe gehabt. Wir haben verschiedene Studios supportet, haben sich zum Sparring getroffen. Ich habe versucht, dass der Zusammenhalt zwischen anderen Studios ein bisschen besser wird. Und ja, in Wien ist es halt sehr schwer. Wien ist halt sehr ich-bezogen. Und es ist wirklich sehr, sehr schwer, dass die Leute zusammenhalten. Wenn Wien hat so viele gute Kämpfer, auch so viel Potenzial, starke Trainer, wenn man da zusammenhalten würde, könnten wir das urstarke Nationalteam bilden. Und es ist immer, warum arbeitest du mit dem und mit dem habe ich die Erfahrung gemacht, bei dir wird das nicht anders machen. Und leider hat sich das dann verlaufen.
So Ego-Spielchen, oder? Oder Ego.
Heutzutage haben leider sehr viele Ego-Probleme, ja.
Also es erinnert mich komplett an die Hip-Hop-Szene. Das ist ja genauso. Auch mit, warum hast du mit dem und den mag ich nicht und dann bla, wenn man immer denkt, so Kindergarten eigentlich, weil nie ist was wirklich Gescheites passiert.
Nee.
Außer dass man Talent verschwendet, wenn man nicht miteinander versucht.
Das ist das, was viele nicht sehen. Zusammen ist man einfach viel stärker als alleine.
Würdest du sagen, das ist wirklich ein österreichisches Thema? Wie ist das in der Kampfsportszene sonst auf der Welt? Ist es, ich meine, klar, denke ich mir da, ich weiß nicht, ich kenne Dana White und so, aber heißt der Dana White schon,
Ja.
oder? Ja. Aber da, wo die Kohle ist, ist eh klar, dass alle irgendwie zusammenhalten, weil sie irgendwie Kohle verdienen.
Das ist es ja.
Aber ansonsten ist es irgendwo anders besser? Ist, keine Ahnung, in den USA oder wo auch immer besser als bei uns?
Weil du das ansprichst, ich war zum Beispiel in den USA auf Trainingscamp beim Luis Palomino, BKFC Champion. Dann war ich in Holland bei Lucien Carabin. auch ein Top-Trainer, eine Legende in dem Sport. In Deutschland war ich bei dem Ramon Kübler, auch ein sehr guter Freund von mir, den ich in Holland kennengelernt habe. Also ich war sehr viel unterwegs eine Zeit und ich muss ehrlich sein, es ist jetzt nicht besser, aber es ist anders. Man hat mehr Zusammenhalt. Zum Beispiel in Holland, wo ich war, haben wir sich alle aufstellen müssen. Da war ich auf Vorbereitung, 2 Wochen. Und der hat gesagt, René, wie schwer bist du, in welchem Gewicht kämpfst du? Ich habe ihm halt das Gewicht gesagt und dann hat er gesagt, alle in dem Gewicht vorsteigen. Und auf einmal waren so 30, 40 Leute vor mir. Und da hast du einfach viel mehr Leute und in Wien ist es ist schwer. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang gehabt, wo ich nicht wirklich gut performt habe, weil ich einfach keine Sparringspartner gehabt habe. Du hast immer dieselben Leute gehabt oder viel schwerer, viel leichter oder einfach nicht dein Niveau. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss raus aus Wien. Dann, wie gesagt, dann war Holland, Deutschland, USA, ich war in Russland genauso. Also ich bin wirklich sehr viel gereist damals, eben um bessere Partner zu finden, andere Trainer, neue Erfahrungen zu sammeln, Connections bilden, was auch immer.
Man, du hast ein bisschen die Leute ein bisschen auf einer cooler oder würdest du sagen, diese Ego-Geschichte. Ich denke mal, wenn ich rumreise, bin ich uroft überrascht. Ich liebe Wien, aber ich bin so oft überrascht, dass mir dann auffällt, was für Grantler wir eigentlich alle hier sind. Weil die Leute sind so überrascht. Also ich war jetzt letztens in Sizilien und habe mir gedacht, wie nett kann man sein? Warum sind die Leute so nett? Weil das kennen wir hier einfach gar nicht.
Weißt du, was das Schönste an Wien ist? Es zu verlassen.
Also würde ich schon sagen, es war an anderen Orten halt besser, was das betrifft.
Viel besser, ja. Und ich bin auch ehrlich, ich habe mit meiner Partnerin jetzt auch geredet. Wir werden dann in naher Zukunft wahrscheinlich auch Wien dann verlassen, also auswandern.
Geh auf.
Ja, ganz sicher.
Ja, aber jetzt, ich habe jetzt einen Gym, wo ich mich hintraue.
Das Ding ist, ich streue meinen Samen. Ja. Und hört sich sehr komisch.
Der Peter Streu rückt deinen Samen.
27.
Aber was hat das mit dem Gym zu tun?
Nein, ich streue ein bisschen mein Weizen. Und ich versuche, die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, mein Coach-Team so gut aufzubauen, dass es irgendwann mich nicht mehr braucht,
okay,
da zu sein. Sei es Mindset, sei es Techniken, sei es, wie geht man mit den Kunden um, wie baut man das Gym auf. Und wir sind echt am sehr, sehr guten Weg. Und ich kann mich einfach zu 100% auf das jetzige Team verlassen. Und deswegen, es ist jetzt nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber es
langfristig einfach.
Langfristig will ich Wien verlassen, ja.
Okay, verstehe. Jetzt haben wir über dein Boxgym schon geredet. Aber irgendwann hast du ja gesagt, ich gründe das. Ich denke mal, das ist ja auch schon mal eine krasse Entscheidung. Erstens, du bist die ganze Zeit am Kämpfen. Jetzt warst du eh schon auf der Welt, hast eh schon alle Titel erreicht. Jetzt fehlt dir ein bisschen der Adrenalin in den 2 Jahren oder ein bisschen, dass du das wiederholst. Aber dann denkst du, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und arbeite 100 Stunden am Tag? Oder wie, was war da dein Gedanke?
Das ist auch eher so eine Deep Story von mir. Da habe ich eine Zeit lang gehabt, da habe ich eine sehr tiefe Down-Phase gehabt. Kann schon fast sagen depressiv. Ich habe den Faden irgendwie verloren, den ich mir gefolgt bin. Und habe dann gesagt, so, es ist genug, ich will wieder aufstehen und ich höre mit allem auf, ich lasse das Leben hinter mir. Ich habe das Thai-Boxen gelassen, ich habe den Kontakt zu jedem abgebrochen, habe Social Media abgedreht und habe einfach für mich dann eine Arbeit gesucht. Dann war ich eine Zeit lang arbeiten und habe gesagt, jetzt bleibe ich so. Und ja, dann gab ja. Mal, es gab dann mal ein Gespräch mit jemandem, der dann gesagt hat, wieso hast du aufgehört? Und ja, ich habe ihm halt die Geschichte erzählt. Nein, du bist urdumm, warum machst du das? Du hast so viel Potenzial, du gehst auf die Leute ein, die Leute trainieren so gern bei dir. Du bist ein richtiger quasi Mentor, was ich selber nie so gesehen habe. Ja, dann habe ich mit Sponsoren geredet, mit sehr, sehr engen Freunden. Und ja, alle haben dasselbe gesagt. Und habe gesagt, weißt du was, wir machen das einfach. Habe ich einen Freund angerufen, habe mit ihm diese Vision besprochen, war auch gleich Feuer und Flamme dafür. Ja, und so ist das Ronin dann entstanden.
Wie war das zeitlich? Ich habe in einem anderen Podcast gehört, du hast einen Autounfall gehabt. Wie ist das zeitlich zusammenhängend mit dem Ronin-Gründung, mit der Ronin-Gründung?
Zwischen Ronin und dem Autounfall liegen ungefähr 3 Jahre.
Okay.
Das war in der Zeit, wo ich in Holland war, auf Trainingslager. Ja, da gab es einen schweren Autounfall und das war...
Was ist da passiert? Bist du gefahren?
Nein, ich baue keine Unfälle. Also kaschiere ich sie gut.
Also passiv.
Ja, ich war im hinteren Bereich, was ich mich so weit erinnern kann. Und wir sind halt ungebremst in die Stauzone reingefahren. Der Trainer damals dürfte geblendet gewesen sein von der Sonne. Und dann alles, was ich mich erinnere, ist halt, es hat einen Knall gegeben und ich bin vorgeflogen und habe die Säule vom Auto geküsst und dann war es schwarz. Und bin dann auf der Intensivstation aufgewacht mit 100.000 Schläuchen irgendwo. Und ja, also wie gesagt, die Erinnerung ist nicht wirklich da. Und es war halt ein sehr komisches Gefühl, weil in Holland die Sprache, was ich mich so erinnern kann, ist so jedes zweite, dritte Wort Deutsch und Französisch. Ich habe nur gehört, Bruch, OP, das hinher und natürlich wird ja dann anders. Und die zwei waren halt angeschnallt vorne, nur ich war nicht angeschnallt. Und er hat halt sehr enge Kontakte gehabt zu Diplomaten. Und ich habe halt gesagt, ich fühle mich hier auch nicht wohl, ich weiß nicht, wie die Behandlung ist. Und ja, er hat mich dann ausfliegen lassen nach Wien. Bin in Wien gelandet und bin dann auch dort gleich ins Spital gekommen. War dann auch wieder eine Woche auf der Intensivstation. Ja, da haben sie mir dann eigentlich auch gesagt, ich habe eigentlich sehr viel Glück gehabt. Vielleicht auch durch den Sport, kann man jetzt nicht wirklich belegen, aber das hätte eigentlich das Ende sein sollen. Und das war der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich war jetzt nicht egoistisch oder egozentrisch oder so, aber ich habe für mich gelebt. Mich haben die anderen nie wirklich interessiert. Und weil ich war immer der Meinung, die schauen immer nur, was sie von dir haben. Und das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich will nicht, dass die Leute sich so an mich erinnern. Und ich habe dann da einen Cut gemacht und gesagt, ab heute wird alles anders, ich ändere mich. Hat dann begonnen, sehr, sehr vielen Leuten zu helfen, was manche auch ausnutzen, Gutmütigkeit. Aber ja, das war dann der Punkt.
Das war ja dann ein bisschen deine zweite Chance, oder? Ein bisschen ein neues Leben, weil du knapp daran vorbeigeschlittert bist, das erste nicht mehr zu haben.
Genau so sehe ich das, ja. Also ich habe ab und zu, muss ich ehrlich sein, durch schlechte Erfahrungen falle ich manchmal wieder in diese Ich-Schiene. Da wäre ich sehr, sehr ruhig und ziemlich ehrlich gesagt zurück. Aber das ist eher, finde ich, so ein Schutzmechanismus. Ich beobachte gern. Schau mal, was hat diese Aktion jetzt gerade gebracht? Und überlege dann, wie ich mich für mich habe. Bringt sich der Mensch in meinem Leben jetzt noch was oder nicht? Und dann cutte ich eigentlich sehr streng aus. Also ich lasse es nicht mehr so weit kommen, dass man mich ausnutzt oder so.
Also ich glaube, das ist auch urgesund. Man muss Leute wegcutten, es bringt nichts, wenn du dich einfach deine Energie dir raussaugen lässt, dass es irgendwann dir nicht mehr gut geht. Finde ich auch cool, dass du es umgesetzt hast, weil ich glaube, dass es einfach auch für dich selber gesünder ist ein bisschen, ne? Wenn man ein bisschen auch proaktiv an die Leute rangeht und dann vielleicht auch die Guten, die es auch gut mit dir meinen, auch im Umfeld lässt. Und dann hast du gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und gebe vielen Leuten weiter, was ich gelernt habe. Ich mache Ronin Athletics auf. Sponsoren gefunden, umgesetzt. Hast du irgendwann an dem Weg auch gedacht, scheiße, eigentlich wollte ich auch gerne mal nachts schlafen und das geht sich jetzt gar nicht mehr aus?
Ich bin generell so ein kleiner Dracula, ich schlafe sehr, sehr wenig, also 2-3 Stunden ist bei mir schon sehr viel, wenn ich da schlafe, weil mein Kopf die ganze Zeit arbeitet, wie kann ich mich verbessern, was kann ich an dem Studio verbessern, wie kann ich das Leben ein bisschen schöner gestalten und ja, so hat sich das Rollen entwickelt auch, weil für mich war es wichtig, nicht nur Leuten zu sagen, wie du vorher gesagt hast, das ist nicht dieses Klischee-Studio laut Ego-Typen, sondern man kommt rein und man fühlt sich wohl, ist auch, glaube ich, deine Erfahrung. Und was für mich noch wichtiger ist, ich fokussiere mich sehr streng auf die Jugend heutzutage. Ich möchte eher, dass sie weg von der Straße kommen, nicht diese Erfahrungen vielleicht machen, die ich, du oder andere gemacht haben, sondern die gar nicht in die Berührung kommen mit Kacke oder sowas. Einfach Drogen etc., Gewalt, vielleicht sogar komplett falsche Freunde, dass sie von Anfang an sehen, hey, im Studio sind die Leute so, warum sind die anderen draußen so? Dass sie dann abwiegen, das gefällt mir ja besser. Und ich setze mich auch sehr oft, wenn ich die Zeit habe, mit den Kindern zusammen nach dem Training. Ich lasse sie alle hinsetzen und ich spreche von meiner Erfahrung. Und es hat schon oft Kinder gegeben, die gesagt haben, ich habe sowas Ähnliches, aber dank dir sehe ich das jetzt. Und ja, das war eigentlich mein Mindset.
Wie nimmst du das wahr, wenn Jugendliche dann zu dir ins Gym kommen? Die vielleicht noch keine Erfahrung haben. Haben die ein Bild, das sich mit der Realität deckt? Oder kommen auch welche und sagen, hey, ich möchte eigentlich der Nächste, was weiß ich, werden? Und du denkst, Havara, wovon redest du eigentlich?
Da kann ich dir Geschichten erzählen. In über 30 Jahren hört man sehr vieles. Und manchmal denke ich mir einfach, wie stark hast du gerade an der Zigarette gezogen, dass du diese Vision hast? Also die Leute glauben, dass das, was ich zum Beispiel erreicht habe, dass das von heute auf morgen passiert, das sind über 30 Jahre wirklich fokussierte, harte Arbeit. Und du wirst nicht einfach so einen Namen bekommen. Den musst du dir wirklich, wirklich hart verdienen und sehr schwer verdienen. Und die Leute kommen halt her durch dieses UFC und das Social Media generell und denken, ich mache jetzt 2-3 Kämpfe und da will ich 6.000-7.000 verdienen. Ich glaube, ich habe mein erstes richtiges Geld verdient, das war nach 20-30 Kämpfen. Am Anfang habe ich entweder aus der eigenen Tasche gezahlt oder wurde einfach so eingeladen. Aber dass du mal wirklich ein Preisgeld bekommst in der Höhe, ist das schon heutzutage überhaupt, das dauert ja ewig, weil die meisten Galas wollen eigentlich gar nichts mehr zahlen. Ich habe auch einen gewissen Preis, wo ich sage, für den würde ich zurückkommen, also noch einmal ein Comeback starten, aber es zahlt einfach keiner. Und das ist jetzt keine abgöttische Zahl, die ich im Kopf habe, sondern das ist einfach ein Preis von mir, wo ich sage, unter dem biete ich meine Show, sagen wir mal, nicht an. Weil es sind halt wirklich über 150 Kämpfe, wie du gesagt hast, über 30 Jahre Erfahrung und ein wirklich starker Name.
Ich nenne extra die anderen Gyms nicht, wo ich mal war. Ja, ist ja wurscht. Müssen wir nicht mal sagen, ob die in Wien waren oder nicht. Ist ja egal. Ich nenne sie nicht, um jetzt da keinen unnötigen Hate zu verursachen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind komisch. Das hatte ich bei euch zum ersten Mal nicht. Ist das jetzt einfach Zufall oder musst du auch aussortieren? Nicht nur bei den Leuten, die dort kämpfen lernen, nicht nur bei den Schülern, ich meine es auch bei den Trainern oder bei den Leuten, die da rumhocken oder ich weiß nicht, was die da machen, die da rumsitzen. Bei euch habe ich das weder bei irgendeinem Trainer bis jetzt gehabt, noch bei irgendwelchen Leuten, egal wie fortgeschritten jemand ist.
Was ich persönlich mache, das habe ich auch allen meinen Coaches, die mit mir oder für mich unterrichten, beigebracht. In dem Moment, wo du diese Tür betrittst oder der Kunde die Tür betritt, ist Politik, sexuelle Orientierung, Hautfarbe, was auch immer, draußen zu lassen. Und sobald du reinkommst, bist du ein Mensch. Ich meine, ich habe auch eine gewisse Einstellung, aber wie gesagt, in diesem Studio hat das nichts verloren. Da ist mir komplett egal, was deine Geschichte ist, was deine Einstellung ist, in welche Richtung dich bewegst, links oder rechts, mir ist das egal. Solange du in diesem Gym bist, wenn du draußen bist, ist das wieder deine Einstellung. Da hat jeder so sein bisschen voreingenommene Sicht. Und das ist das, was die Leute spüren. Du bist ein Mensch bei mir. Und genau das habe ich den Coaches so weitergegeben. Natürlich bin ich auch sehr, sehr streng bei der Selektion. Wenn im ersten Gespräch schon Worte fallen, die mir nicht gefallen oder wo ich sehe, es kommt eine Dame vorbei und der schaut schon so, das hat bei mir nichts verloren. Mhm. Weil sowohl Frau als Mann soll sich wohlfühlen in dem Studio. Man kommt hin, um abzuschalten, Spaß zu haben, eine Community beizutreten. Und die Kette ist halt nur so stark wie das Schwesterglied. Und wenn ich merke, es passt einfach nicht, dann hat er einfach bei mir nichts verloren, sowohl männlich als auch weiblich. Es hat auch viele weibliche Kunden gegeben, die ich dann wieder gebeten habe zu gehen, weil es einfach nicht hergepasst haben.
Gibt es auch Leute, egal ob Burschen oder Mädels, wo du merkst, kaum kriegt diese Person ein bisschen ein Werkzeug in die Hand, weil sie ein bisschen kämpfen lernt, lässt sie das auch andere spüren, ist ungut gegenüber Anfänger, Anfängerinnen. Ich meine, das wirst du in 30 Jahren schon erlebt haben, oder?
Ja,
in den Studios. Ich weiß nicht, ob es bei dir im Studio erlebt
hast. Das Ding ist bei mir, ich bin eine finde ich, oder was viele sagen, eine Vorbildsfunktion, warum ich bin Studiobesitzer. Und noch dazu bin ich der Trainer und noch dazu war ich mal ein Kämpfer. Und ich glaube, dass viele Kleineren oder die Jungen generell oft zu mir hochschauen. Und ich möchte ein Beispiel sein und ich bin geehrt, das zu sein. Ich mache es immer so, wenn ich merke, dass einer zum Beispiel bei einem Anfänger ihn nicht willkommen heißt oder zu hart ist, dann ermahne ich zweimal und beim dritten Mal macht er es dann mit mir, die Übung. Und ich glaube, schlimmer als ich kann es nicht werden. Und ich sage dann auch immer, wenn einer herkommt, der Neue sagt, mach dir keine Sorgen, geh rein, das habe ich bei dir auch gesagt, geh rein und fühl dich wohl, die Leute kommen schon auf dich zu. Weil es war jeder irgendwann mal zum ersten Mal da und war nervös. Und wenn dann die Kunden, also die Mitglieder, deine Kollegen dann zu dir kommen und dich herzlich empfangen, die alles zeigen und dir was erklären, macht es einfach von Anfang an schon ein Cut, wo es da heißt, ich fühle mich hier wohl. Und das ist das, was ich innerhalb den ersten 10 Minuten schon erreichen will, bei jedem.
Die Gründung selbst, was ich mitbekommen habe von Ronin, das gibt es jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig im Schirm habe. 2 Jahre?
2,5
Jahre. Es hat oft Änderungen gegeben. Also es war schon Ups and Downs, der Plan hat sich geändert, jetzt hat sich ein bisschen das Team wiederum geändert. Bei dir ist part of the game. Geht's dir gut damit? Oder?
Wie soll ich das erklären? Das Gym ist mein Baby, das ist mein Leben. Also ich bin wie ein Kapitän, ich gehe mit dem unter oder ich entdecke neue Horizonte mit dem. Und wenn etwas nicht passt im Studio, wird es so gemacht, dass es den Kunden passt. Ich richte mich sehr, sehr stark nach den Kunden und wenn ich dann höre Geschichten wie das eine oder andere gefällt mehreren Leuten nicht oder es kommen Leute zu mir und sagen, René, es ist ursuper das Studio, aber das. Ich bin nicht einer, das geht links rein, rechts raus und ich nehme mich dem Problem dann wirklich an. Ich setze mich mit der Person hin oder was auch immer da jetzt das Problem ist hin und suche sofort eine Lösung, weil ich möchte, dass die Kunden spüren, wenn ich zu dir komme oder schon mal den Mut habe, zu dir zu kommen und zu reden, dass der Mensch dann auch gehört wird. Und ich versuche auch so schnell wie möglich alles umzusetzen. Manchmal natürlich entstehen andere Probleme dadurch, aber wie gesagt, als Selbstständiger heißt es, mach weiter, hör nicht auf. Das ist, ja, ich habe jetzt 30 Jahre lang Zeit gehabt, meinen Fokus zu trainieren. Und jetzt ist er da, um ausgebraucht zu werden.
Also ich merke, die Power ist auf jeden Fall da und keine Hürde und kein Hindernis lässt dich da jetzt daran rütteln. Das heißt,
absolut.
Es muss größer werden, bis du nicht mehr in Wien wohnen musst quasi.
So ist es.
Das ist der Plan. Wenn ich dich jetzt mal mitten in der Nacht irgendwo treffen würde, wäre ich mir nicht ganz sicher, wie bist du mir gegenüber gestimmt. Ne? Tätowiert, Glatze, schaut mich an. Dann sehe ich auf Social Media, wie jemand, der dann auch noch so fighten kann, sich selbst so auf die Schippe nehmen kann. Sich selbst auch eben nicht unbedingt nur ernst nehmen muss, sondern ihr seid einfach richtig lustig unterwegs. Ihr habt diese Charaktere, die ihr auf Social Media zumindest gemacht habt. Ich weiß nicht, ob du es immer noch machst. Ich glaube, manchmal machst du das ja immer noch.
Manchmal kommt es auch,
ja. Das war eigentlich für mich das erste Zeichen mit, okay, das sind einfach coole Menschen. Ja. Egal wie gut der fighten kann, egal wie krass der ist, er hat einen Humor. Und das ist schon mal, finde ich, ein Zugang für Leute, die vielleicht nicht in der Szene sind. Ich nehme an, die Zahlen sind da relativ gut auch dahinter bei euch.
Ja. Ja, Gott sei Dank, ja. Na, man merkt immer wieder, manchmal erkennt man mich nicht durch den Sport, sondern durch Quali, den Charakter, den ich vertrete.
Du hast sogar mal trainiert als Quali, oder?
Bitte?
Du bist sogar mal als Quali sogar zum Training gekommen. Ne?
Ja, genau, voll, ja. Das war urspontan, weil die Leute, ich bin ins Training gekommen, war eigentlich voll motiviert, geile Techniken zu zeigen als René. Und dann habe ich gesagt, das wäre urcool, wenn du mal als Quali auftrittst. Ich sage, komm, das kann ich nicht machen. Und am Weg ins Büro noch, weißt du was, ich mache es einfach, schau mal, wie es ankommt. Das war so die urspontane Aktion. Und das ist halt der Ur-Switch, weil ich versuche als René halt lustig zu sein, ja, aber auch eine gewisse Autorität zum Ausstrahlen. Mhm. Ist halt, wird man sonst nicht wirklich wahrgenommen oder ernst genommen. Und dann auf einmal so schnell zu switchen auf den Quali, der eigentlich alles auf die Schippe nimmt, wie du sagst, und den Johnny raushängen zu lassen, war halt sehr spontan. Aber ist cool angekommen, die Leute haben so gefeiert, dass auch ich über mich selber lachen kann. Und ja, wie gesagt, das zeigt nicht nur Charakter, sondern zeigt auch Humor, wie du sagst.
Sollte sagen, dieses Training als Quali finde ich jetzt nicht jede Woche, aber so als Special Event immer wieder mal anbieten. Ich glaube, da kommen viele.
Du hast viele, wie schon gefragt habe.
Ja, kann ich mir sicher, dass das dann voll ist. Mit Leuten, die sich sonst vielleicht nicht trauen und einmal den ersten Schritt machen, weißt du, dann ist ja für alle gut, für die Gesundheit was zu tun.
Na sicher.
Zum Thema Gesundheit wollte ich dich aber eigentlich auch noch fragen. Also ich denke mal, ich bin in meinen gebrechlichen 30ern, aber eigentlich relativ fit und ich glaube durch Sport auch fitter. War das früher schon Thema oder ist es, wenn man ein bisschen älter und erwachsen wird, auch ein Thema, dass man eigentlich durch Kampfsport sich viel einem hohen Risiko aussetzt, sich immer wieder zu verletzen?
Ja, das ist, du nimmst aus jedem Wettkampf irgendwas mit, sei es eine kleine Prellung, vielleicht ein Bruch oder ein Cut, Platzwunde, was auch immer. Ich habe auch eine lange Liste an Verletzungen.
Ich weiß, ich meine, es kürzlich, wir wollten eine Folge aufnehmen und haben nicht können, weil du dich schon wieder verletzt hast. Und ein paar Tage später sehe ich dich schon wieder im Gym eigentlich nach außen voll fit, obwohl ich wusste, du musst immer noch ins Spital und Untersuchungen machen.
Genau, ja, da habe ich mich am Knie verletzt. Ich bin vor über einem Jahr am Knie, ich habe eine größere OP am Knie gehabt.
Hm.
Da waren einige Bänder gerissen, habe jetzt Schrauben und so im Knie. Da war ich auch, ich glaube, eineinhalb Wochen oder zwei Wochen nach der OP bin ich schon wieder auf der Matte gestanden mit Krücken und habe unterrichtet. Damit die Leute auch sehen, es ist egal, was für eine Hürde da ist, ich stehe für sie ein, bin für sie da. Und ich glaube, dass das nochmal so ein Aspekt denen gegeben hat, nochmal mehr Motivation und Biss reinzubringen ins Training.
Aber ist schon Thema, oder? Dass man eigentlich sagt, Sport und auch Kampfsport hält dich einerseits fitter als andere, die jetzt irgendwie nur, also wenn ich jetzt nur auf der Couch hocke, werde ich meinem Körper auch nichts Gutes tun, also das ist besser, ich bewege mich und tue was. Auf der anderen Seite ist die Verletzungsgefahr halt die ganze Zeit gegeben und immer wieder tut man sich was. Ich kenne niemanden, der nicht irgendwie Knie, Rücken, da, dies, das. Jetzt in Ende der 20er, Anfang der 30er fängt das halt an, immer wieder Probleme hat, oder? Wie wägt man das dann ab?
Hast du Spaß im Training?
Ja, mega.
Machst dir richtig Spaß?
Ja.
Na dann.
Ist es das wert?
Die Antwort, 100%.
Muss man halt abwägen.
Wenn ich zurückdenken würde, ich habe sehr, sehr früh begonnen, sagen wir, wenn ich zurückdenke, bis zu meinem 15. Lebensjahr, da sind die ersten schweren Verletzungen gekommen. Ob ich nochmal anfangen würde, ich würde sofort nochmal machen. Meine Einstellung damals war auch im Wettkampf, wenn Gott mir sagt, du wirst nochmal Weltmeister, aber du verlierst die rechte Hand, hätte ich sofort gemacht.
Hm.
Das ist da, wo du einfach frei bist. Und da sind mir die Verletzungen fast egal.
Ist ja alles wurscht, Hauptsache dieses Gefühl, das du halt hast beim Kämpfen. Ja. Wir haben über deinen Autounfall gesprochen, wir haben über Niederlagen gesprochen, wir haben über Gewinne gesprochen. Wir entlassen jetzt die Leute hier quasi auch in den Sommer mit dieser Folge, bevor die Sommerpause bei Motox anfängt. Du hast sehr viele Jugendliche bei dir, sehr viele Jugendliche, die vielleicht irgendwelche Themen haben, die Themen vielleicht mitbringen, zur Seite legen und bei dir Kampfsport lernen und hoffentlich, wie du schon gesagt hast, nicht auf die schiefe Bahn geraten oder was auch immer. Aber wenn uns jetzt jemand zuhört, der in irgendeiner dieser Phasen steckt, wo man gerade struggelt, wo man nicht weiter weiß, wo man vielleicht die depressive Phase hat oder wie auch immer. Was ist so dein Tipp, den du mitgeben kannst, was du machst, um durchzuziehen und trotzdem dran zu bleiben?
Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich denke mir immer, Gott gibt dir gewisse Hürden, nicht um dich zu brechen, sondern er gibt dir die Hürden, weil du der Mensch bist, der es schafft, diese Hürde zu überspringen oder zu meistern. Und ich bin auch ein Mensch, ich kann nicht leben mit dem, was wäre, wenn hätte ich nochmal probiert, was wäre, wenn hätte ich noch einmal eine Chance gegeben, was wäre, wenn ich hätte nicht aufgegeben. Und das wird mich bis zu meinem Lebensende verfolgen. Und deswegen, ich ziehe es komplett durch. Und wenn ich dann merke, ich stehe an oder es hat einfach keinen Sinn mehr gehabt, da weiter zu beißen, egal in welcher Lebenslage jetzt, dann hast du trotzdem alles gegeben. Wenn es da nicht funktioniert, dann soll es halt nicht sein. Du schaust dich halt weiter um oder wechselst, was auch immer. Gym, Partner, genau. Das ist halt mein Mindset in der Richtung.
Also durchziehen, damit du niemals dir denkst, was wäre gewesen, wenn.
Genau.
Hört sich gut an. Danke, dass du da warst, René.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.